Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen zur 215. Ausgabe unseres Computer Club 2.
Das wünsche ich Ihnen auch. Das heißt, dieses herzliche Willkommen, das werfe ich Ihnen, alle die zuhören, entgegen.
Und begrüßen tun wir sie auch noch? Ja, ich ja.
Alle. Für mich war das eine freundliche Begrüßung.
Ach so, prima, okay.
Ich hoffe mal was anderes. Qualmen dir die Füße immer noch?
Ach, das ging eigentlich so, aber es ging eigentlich auf der Cebit.
Cebit ist ein merkwürdiges Klima. Ich meine das nicht negativ, sondern ich meine, die Cebit, ich weiß nicht, woran es liegt, aber man ist abends wirklich gestresst. Ich denke immer, so viel hast du doch gar nicht gemacht, aber einen dicken Schädel, den ganzen Tag das Gebrüll in den Hallen mit Musik und vielen Leuten. Und dann die Luft und irgendwie ist es komisch.
Nun haben wir ja hier in unserem Studio eine ganz besondere Luft auch. Es ist also, wir müssen unseren Computer kühlen mit dem Ventilator. Ich habe da ein Bild auch reingestellt, wie der Arne davor sitzt. Denn das Ding, das schmierte immer ab und wurde heiß. Und dieses Heiße wurde nun von dem Ventilator noch herumgewirbelt.
Aber das ist vielleicht auch ein ganz, ganz besonderer Computer.
Und dann schwarze Vorhänge, das sammelt ja alles wunderschön. Also hier in unserem Studio haben wir sicherlich... wenn wir hier die Arbeitsbedingungen testen, wenn die hier reinkämen, die würden sagen, sofort das Lokal verlassen.
Mhm. Ja? Na ja gut, aber die meisten Leute freuen sich im Urlaub über schönes Wetter und wenn es warm ist, ich freue mich hier.
Es gab etwas beim WDR damals, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, in den großen Studios, gab es mal eine Zeit lang, da warst du abends so müde und dann hat man da irgendwelche Großionen Apparate dazwischen gezogen. So, und dann war es irgendwie nachher besser, dass da also es war so, wenn du morgens da reingegangen bist, warst du mittags um 3 Uhr konntest herzlich ins Bett legen können.
Also für mich war immer am schlimmsten, wenn ich im Winterhalbjahr, um es mal so zu sagen, morgens im Dunkeln ins Studio bin, 12 Meter unter die Erde und bin abends im Dunkeln wieder rausgekommen. Da habe ich immer gedacht,
ein Tag verloren.
Einfach. Im Sommer war es schöner.
Noch schlimmer war es aber bei Weiberfastnacht. Bist du nüchtern runtergegangen, als du hochkamst, waren alle besoffen. Und als du dich da gesehen hast.
Ja, und du Armer durftest nicht.
So, jetzt waren wir auf der Cebit, wir waren bei WDR. Und jetzt fangen wir irgendwie mal mit der Sendung an, oder?
Wir fangen vielleicht mal an mit LTE. Das ist auch so ein Thema, welches uns in Zukunft beschäftigen wird.
Ich bin hier am Stand von Vodafone auf der Cebit 2010 und ich habe hier Roland Koch getroffen. Herr Koch ist Mitarbeiter von Alcatel-Lucent und er hat mir einige Fragen zur LTE beantwortet und ich möchte jetzt in einem Gespräch noch ein paar Dinge klären, weil das ja das künftige Netz ist, was auf uns zukommt nach UMTS, aber natürlich auch parallel dazu. Herr Koch, LTE, wo ist der große Unterschied zu unserem bisherigen bestehenden Netz?
LTE bietet deutlich mehr Datenrate als UMTS, wenn man das mal vergleichen darf. In der jetzigen HSPA-Ausbaustufe habe ich einen Netzdurchsatz von 15 Megabit pro Sekunde, pro Zelle. Und das kann ich bei LTE beliebig erweitern, je nach Verfügbarkeit der Frequenzen von 25, 60 oder auch 120, 130 Megabit pro Sekunde für die Zelle, die natürlich sich dann verschiedene Nutzer teilen müssen, wenn mehr Nutzer in der Zelle sind. Aber im Verhältnis ist es doch ein Quantensprung.
Hört sich traumhaft an. Was muss denn aufgebaut werden? Muss die Infrastruktur komplett neu gemacht werden?
Nein, natürlich nicht. Das war ja damals genau das Thema bei UMTS, dass eben die Infrastruktur teilweise komplett neu aufgebaut werden musste. Und zwar vor dem Hintergrund, dass das UMTS in einem Frequenzbereich gesendet hat, wo die Zellgröße doch sehr stark beschränkt war. Gerade im 800 MHz-Bereich müssen keine neuen Standorte aufgebaut werden, sondern bestehende Standorte können umgerüstet werden auf LTE und durch diese erhöhte Reichweite von LTE erreiche ich natürlich viel mehr Menschen mit gleicher Sendeleistung und den gleichen Standorten.
Die erhöhte Reichweite resultiert daher, dass wir im anderen Frequenzbereich sind. UMTS arbeitet bei 1,8, 2,1 GHz. Wir sind jetzt im Bereich der sogenannten digitalen Dividenden. Für mich ein sehr schlechter Begriff. Es ist ja abgeteilt aus dem bisherigen Frequenzbereich UHF, die oberen Kanäle, ja, und einem anderen Bereich, der für Funkmikrofone Ähnliches verwendet wurde, die aus diesem Bereich nun verbannt werden müssen. Aber dieser 800 MHz-Bereich, der sorgt auch dafür, dass wir größere Reichweite haben. Wie groß werden denn die Zellen jetzt?
Die Zellen werden größenordnungsmäßig sich verdoppeln gegenüber UMTS, eher noch mehr.
Vom Radius her
verdoppeln. Vom Radius werden die sich verdoppeln bei gleicher Sendeleistung. Mhm. Bei gleicher Sendeleistung, das heißt LTE im 800 MHz-Bereich arbeitet natürlich auch deutlich effizienter von der Stromaufnahme her und Leistungsaufnahme. Und die Zellradien werden sich quasi verdoppeln. Erstens, und das ist bedingt durch zwei Dinge. Erstens die geringere Frequenz und zweitens die höhere spektrale Effizienz. UMTS basiert ja auf Wideband CDMA. Da habe ich schon eine einigermaßen hohe spektrale Effizienz. Aber LTE mit der OFDMA-Modulationstechnologie erreicht nochmal eine höhere spektrale Effizienz als UMTS es kann.
Mhm. Herr Koch, wenn wir jetzt eine größere Zelle haben und mehr Teilnehmer erreichen, die, Sie sagten es im Vorgespräch, always on sein wollen, also mit ihren Smartphones immer online herumlaufen, dann brauchen wir wahrscheinlich auch dickere Anbindungen für die Sendestationen, denn bisher sind die ja doch relativ schmalbandig angebunden.
Ja, natürlich, das lässt sich nicht vermeiden, weil wenn ich höhere Datenraten an der Luftschnittstelle zur Verfügung stelle, muss ich die auch irgendwo rantransportieren und abtransportieren. Das heißt, ja, sehr wohl brauche ich bessere oder schnellere Anbindung an die Basisstation an sich. Aber wenn man das realistisch betrachtet, gibt es bereits viele Stationen, UMTS-Stationen, die als Standort durchaus in Frage kommen, womit geringen Investitionen die Transportleitungen derart erweitert werden können, dass eine Anbindung durchaus schnell und kostengünstig möglich ist.
Dieses Jahr werden die Frequenzen versteigert, die wir haben. Es sind immer 5 MHz-Pakete, glaube ich 6 insgesamt. Und danach kann und wird es losgehen. Es könnte also sein, dass wir schon 2011 die ersten LTE-Netze in Betrieb haben?
Das kann ich mir gut vorstellen. Das hängt natürlich immer von der Versteigerung ab und so weiter, Verfügbarkeit von Endgeräten. Das kann man jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt gar nicht so direkt sagen, wann jetzt im Detail LTE für die Masse verfügbar sein wird. Aber ja, Endgeräte werden auf jeden Fall Ende des Jahres in kommerzieller Form verfügbar sein. Und der Netzausbau muss dem natürlich folgen.
Wir sind hier im Händlerbereich, das heißt im kommerziellen Bereich von Vodafone im Moment. Und Sie haben also im Grunde genommen nur Fachleute hier zu Besuch, die irgendwas mit dieser Thematik zu tun haben. Ist Ihnen bewusst, was LTE ist, was es bedeutet, was auf Sie zukommt? Oder ist das noch so ein bisschen, ich weiß noch nicht, was ist denn das eigentlich wieder, drei Buchstaben?
Teils. Teilweise haben wir Leute, die sind sehr gut informiert und interessieren sich primär für Bandbreiten, Verfügbarkeit und so weiter und so fort. Aber teilweise sind auch Leute am Stand, die einfach nur LTE in den Raum geworfen bekommen haben, denen man erstmal so ein bisschen die Technologie vermitteln muss. Was ist es? Was wird damit erreicht? Was sind die Vorteile und Kosten und wann ist es verfügbar?
Schönen Dank für die Information. Ich denke, unsere Zuhörer werden eine ganze Menge daraus gelernt haben. Schönen Tag noch.
Danke, mich auch.
Zu Gast bei uns im Studio ist Professor Andreas Zeller von der Universität Saarbrücken. Und wenn ich da so ein bisschen reinlese, da haben Sie Prashika erfunden oder entwickelt und ist der ostafrikanischen Sprache Swahili entnommen. Wie kommen Sie denn auf diese Idee? Internet oder...
Wir müssen bei unseren Projekten immer mal mit originellen Namen aufkommen und Pachika ist das Swahili-Wort für reparieren und da es in unserer Arbeit hier um reparieren geht, haben wir uns ein schönes Wort dafür ausgedacht.
Pachika, das hört sich fast an wie das, was Microsoft immer macht. Die machen immer Patches.
Das ist uns hinterher auch aufgefallen. Das hat tatsächlich auch was mit reparieren, mit dem Wort Patch zu tun.
Ja. Und der große Titel ist, über das wir jetzt reden wollen, dass Computer können sich nach Programmabsturz selbst reparieren.
Das ist richtig.
Das, was wir früher so immer so schön hatten bei Windows, wenn der Bildschirm plötzlich blau wurde, das war ein Programmabsturz. Meistens ging es dann nicht mehr weiter.
Wenn der Bildschirm bei Windows blau wurde, dann ist nicht nur das Programm abgestürzt, sondern das ganze Betriebssystem ist abgestürzt. Wir sind noch nicht so weit, dass wir Betriebssystemabstürze selbst reparieren können. Wäre auch schön. Aber das handelsübliche Programm, wo sie dann zum Schluss eine Fehlermeldung bekommen. Es ist folgender fataler Fehler aufgetreten, Sie müssen das Programm beenden. Das können wir in der Tat angehen.
So, jetzt passiert das. Was machen Sie da?
Es funktioniert folgendermaßen. Wir haben da eine Bibliothek entwickelt, das ist eine Java-Bibliothek, klingt sich in ein Java-Programm ein. Und die beobachtet, während sie das Programm ausführen und lernt daraus, was das normale Verhalten des Programms ist. Also wie sich das Programm normalerweise verhält, wenn es nicht abstürzt. Und wenn es nun abstürzt, dann schauen wir nach Abweichungen von diesem normalen Verhalten. Es gibt ja meistens auch so ein paar Voranzeichen, dass bald irgendwas schief geht. Und diese Abweichungen nehmen wir dann als Vorlage und generieren daraus Reparaturen, die versuchen, dieses abweichende Verhalten wieder zum normalen Verhalten zu machen. Und wenn wir es dann schaffen, aus diesen Reparaturen tatsächlich den Fehler zu beheben, dann ist das eine gute Sache. Zweitens prüfen wir noch nach, ob wir damit auch keine neuen Fehler einführen. Das machen wir mit Hilfe einer Test-Suite.
Ich würde ja ganz gerne mal einhaken, bevor Sie da noch weitergehen. Also, ein Programm ist ein Programm, das besteht im Grunde genommen nur aus Nullen und Einsen. Und das sieht immer genauso aus. Mhm. So, jetzt sagen Sie aber, wenn das Programm läuft, dann lernen wir quasi, wie es läuft. Und wenn es dann abweicht, was heißt abweicht? Ein Programm ist doch immer das Gleiche, oder? Das ändert sich doch nicht.
Wir schauen nicht an, wie das Programm anders ist, aber wie sein Verhalten anders ist. Und dazu betrachten wir, wie die einzelnen Komponenten des Programms, die Objekte, sich miteinander unterhalten. Und wenn wir feststellen, dass zum Beispiel im fehlerhaften Lauf bestimmte Objekte sich anders unterhalten oder in einer anderen Reihenfolge miteinander reden oder gar nicht miteinander reden, dann können wir daraus eine Korrektur erzeugen, indem wir sagen, pass mal auf, ich möchte, dass du in jedem Fall miteinander redest. Und wenn das dann der Fall ist und wir damit den Fehler tatsächlich reparieren können, dann ist das dann hinterher auch der Korrekturvorschlag, den wir dann dem Programmierer liefern. Der hat damit weniger Aufwand, der muss dann nicht etwa manuell durch das Programm durchgucken und sehen, was schief ist, sondern kriegt direkt einen Korrekturvorschlag von uns geliefert.
Im Klartext oder was?
Der kriegt das im Klartext, der kriegt das wirklich gesagt, pass auf, an diesem Stelle in diesem Programm musst du diese 5 Zeilen, diese 3 Zeilen einfügen, damit das Programm wieder funktioniert und alle Tests besteht. Und dann kann der Programmierer hat natürlich eine wunderbare Ausgangsposition, um den Fehler zu reparieren. Wenn Sie bedenken, sonst müssen Sie da stundenlang möglicherweise durch das Programm Schritt für Schritt durchgehen, sich alles angucken. Ist das so richtig, ist das so falsch? Und wir können diesen ganzen Arbeitsgang automatisieren und liefern einen Patch-Vorschlag, also einen Reparaturvorschlag, dem Programmierer auf dem Silbertablett.
Kann es auch selbst reparieren?
Das kann man sich auch überlegen, weil die Reparaturen, die wir generieren, sind gut genug. Man könnte die im Prinzip auch automatisch anwenden. Das ist natürlich eine riskante Sache. Damit ändern Sie das Programmverhalten, ohne dass jemals ein Mensch eingegriffen hat. Aber es gibt Situationen, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Raumsonde zum Beispiel, die fliegt gerade am Jupiter vorbei, jetzt fällt das Bildverarbeitungsprogramm aus. Da sind Sie mit einer ersten Hilfe sehr viel besser dran, als wenn Sie jetzt da Stunden oder gar Tage warten müssen, bis ein Mensch sich der ganzen Sache angenommen hat. Oder Sie arbeiten da gerade an Ihrem Beitrag und der muss heute noch auf Sendung und jetzt stürzt das Programm ab. Sind Sie möglicherweise auch mit der ersten Hilfe glücklicher, als wenn Sie jetzt warten müssen, bis der Hersteller dann einen Patch anbietet?
Macht das dann überhaupt noch Sinn, dass irgendein Mensch eingreift? Wenn Sie sagen, Sie können das letztendlich, dann programmiere ich doch irgendeinen Mist zusammen, der gerade mal so läuft und dann setze ich Ihre Java-Anwendung drauf und sage, mach mal ein schönes Programm daraus.
Ja, leider sind wir, was die Fähigkeit, Fehler zu reparieren angeht, doch noch etwas beschränkt. Es ist nicht so, dass wir beliebige Programme aus der hohlen Hand heraus erzeugen könnten. Das könnte ich auch sagen, mein Programm fehlt, das ist der Fehler, bitte mach mir mal eins. So weit sind wir nicht. Nein, wir brauchen ein normales Verhalten, aus dem wir lernen können. Und dieses normale Verhalten sollte auch besser das korrekte Verhalten sein. Und wenn ich ein abnormales Verhalten in ein normales Verhalten umwandle, heißt das immer noch nicht, dass ich deswegen auch das korrekte Verhalten habe. Also in, sagen wir, Bankanwendungen oder Anwendungen, wo es dann bei Fehlausführungen wirklich um große potenzielle Schäden geht, da wäre ich doch sehr viel glücklicher, wenn sich ein Mensch das nochmal annimmt.
Kann man differenzieren, dass man sagt, Programmierfehler können wir vielleicht nicht oder gar nicht gut reparieren, aber Codierfehler, die schon?
Das müssen wir eigentlich nicht differenzieren, nein. Das ist
sind eigentlich die Algorithmen, die Sie dazu brauchen, sind die eigentlich überall gleich oder ist so ein Soundprogramm anders zu sehen als eine Textverarbeitung oder sowas?
Die Muster, die wir im Programmverhalten erkennen, aus dem wir das normale Verhalten rausziehen, die sind tatsächlich generisch, die lassen sich auf beliebige, in dem Fall objektorientierte Programme anwenden. Das heißt, wir haben Komponenten, die reden miteinander und da gibt es gewisse Grundmuster, die wir immer wieder erkennen.
Wir haben gehört, ein Programmierer kann was damit anfangen. Der normale User zu Hause, der braucht doch sowas Selbstreparierendes dann.
Der normale User zu Hause kann natürlich sowas auch anwenden, dass sein Programm damit auf diese Art und Weise selbstreparierend wird. Aber man sollte das für den Endanwender wirklich nur als erste Hilfe ansehen. Man muss auch einen Sicherheitscheck drin haben, dass der Endanwender in der Lage ist zu prüfen, ob das Ergebnis noch seinen Vorstellungen entspricht. Weil sonst ist das ist immer das Risiko darin, wenn das System sich da autonom selbst repariert, dass dann hinterher etwas bei rauskommt, was zwar normal aussieht, aber in Wirklichkeit noch einen anderen Fehler hat.
Was anderes oder so. Was
genau, das möchte man. Da möchte, also an irgendeiner Stelle muss da nach wie vor eine menschliche Kontrolle
mit drin sein. Wie groß ist denn Ihr Reparaturprogramm?
Oh, das ist ein kleines System. Das sind 10.000 Programmzeilen in der Größenordnung. Das ist nicht sehr aufwendig.
Kostet das was oder komme ich da so?
Lässt sich kostenlos als Open Source herunterladen, ist für jeden verfügbar. Auf unseren Webseiten unter www.stcsunisaarland.de.
Gut, das finde ich sehr schön. Wird es denn irgendwann denkbar sein, dass wir wirklich Programme haben, die sich selbst schreiben? Denn das ist so ein erster Schritt dahin, ist es doch. Dass ich sage, pass mal auf, Junge, ich möchte nun ganz gern die und die Temperaturen auswerten, möchte das und das dann dabei heraus haben und wenn das passiert und Weihnachten ist oder sonst was, dann eben nicht.
Ideen dazu gab es ja schon öfter, ne? Zu dem Selbstprogrammierenden.
Dass Sie Programme haben, die sich selbst schreiben, ist der nächste Schritt. Nach dem Selbstreparieren kommt das selber Schreiben. Aber dazu müssen Sie natürlich in der Lage sein, dem System, wie auch immer, zu sagen, was sie haben wollen. Und das ist eigentlich eine Aufgabe, die traditionell das Programm, also der Programmcode übernommen hat. Also letzten Endes geht es darum, dass wir auf einer höheren Ebene programmieren können, vielleicht mal mit Beispielen arbeiten können, abstrakter arbeiten, auch vager arbeiten. Aber da sehe ich durchaus noch große Möglichkeiten des Fortschritts.
Die Übersetzung von einem Pflichtenheft einfach in ein Stückchen Programmcode?
Ich dachte eigentlich an ein Mikrofon.
Mikrofon.
Genau, Sie sprechen in ein Mikrofon
und am anderen Ende kommt das Programm raus. Ein Thermometer. Ja. Soll zwischen minus 60 Grad und Grad Celsius
richtig.
Und 2000 Grad Fahrenheit oder so.
Wenn Sie dem System messen. Jetzt noch beibringen können, was ein Thermometer ist und Grad Celsius und was da alles für Begriffe dahinter stecken. Aber dazu kann ich Ihnen einen anderen Beitrag mehr erzählen.
Danke.
Unsere Mobiltelefonie, die ist ja digital zerhackt, hätte ich fast gesagt. Also es ist ja schon verschlüsselt, komprimiert und so weiter. Aber nicht sicher.
Ach, das hieß doch mal, früher hieß es, da kann man nichts dran machen. Das ist also dieses GSM-Protokoll, das ist sowas von verschlüsselt. Da hat man keine Chance.
Aber ja, ich lache mal Last und setze mich drauf. Also dann nimmst du irgendeine, ich möchte jetzt den Namen nicht sagen, Karte, mit der ich normalerweise ins WLAN gehe, die programmierst du um und da gibt es auch frei ladbare Programme aus dem Internet, deren Namen ich auch nicht sage, weil sie da kennt und da kannst du dann alles aufzeichnen, was du auch immer willst und auch mehrere Kanäle gleichzeitig. Also
das Dekodieren geht aber, glaube ich, noch nicht online, oder?
Da muss ich den
Rechner schon länger laufen lassen.
Ja, aber warte mal, noch nach Ostern ist es dann soweit. Ja, aber unsere Abhörleute, die haben teure Technik dafür gekauft, nur der umgekehrte Weg, der hat mich immer interessiert. Wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich, wenn ich telefoniere mit dem Mobiltelefon, der andere das hört und dennoch kein anderer abhören kann, auch wenn er will.
Ja, wir haben eingeladen von Rode und Schwarz. Wir hatten schon mal zu diesem Thema den Geschäftsführer da gehabt. Diesmal kommt Dr. Klaus Gundolf und will uns was Neues zeigen. Das Neue ist Bluetooth passieren oder werden wir sehr hellwach, weil Bluetooth heißt immer, um Gottes Willen, das ist genauso abhörbar. Die müssen da ja was anderes gemacht haben, denn sonst taugt es nichts.
Genau, wir haben was anderes gemacht. Es taugt auch was, bin ich fest davon überzeugt. Und wir verlassen uns nicht auf die Bluetooth-Schnittstelle oder Bluetooth-Verschlüsselung, sondern wir setzen unsere altbewährte TOPSEC-Verschlüsselung noch oben drauf.
TOPSEC heißt?
TOPSEC ist ein Produktname von der Rode & Schwarz SET. Ja. Und die Produktfamilie ist für den Grundschutz in Bezug auf Sprachverschlüsselung, Faxverschlüsselung.
Ich würde ganz gerne hier mal ganz kurz an unsere Zuhörer noch ein kleines Wort richten. Was die Leute allgemein nicht wissen und wo ich immer wieder für Erstaunen sorge, wenn ich sage, ihr habt euer Bluetooth-Headset und sprecht damit und telefoniert damit, wisst ihr, dass das im Klartext übertragen wird, dass ich das mit meinem Scanner abhören könnte? Das wissen die Leute nicht, aber so ist es doch. Ja?
Genau, so ist es. Es sei denn, man verwendet ein TOPSEC-Mobile.
Gut, ja, aber das ist ja jetzt ganz neu.
Wir haben das mal damals in der Fernsehsendung gezeigt, wo einer mit dem Headset da irgendwo im Kaufhaus rumlief, telefoniert hat und einer fuhr auf der Rolltreppe hinterher. Warst du das eigentlich?
Das, ja, war ein Beitrag von mir.
Mit einem Scanner in der Hand und hat gehört, was er da vorne gesprochen hat. Es sind einige dabei erschrocken, als sie das gesehen haben, wie einfach das im Grunde genommen ist.
Ja, weil es keiner weiß. Es wurde auch nie öffentlich kommuniziert, dass sowas unsicher ist. So, jetzt sagen Sie aber, ich nehme ein normales Mobiltelefon und habe ein kleines Zusatzgerät, das ist halb so breit wie ein Telefon. Und wofür ist das jetzt?
Also das halb so breite Gerät heißt TopSec Mobile und es ist ein Sprachverschlüsselungsgerät, das die Sprache direkt am Ohr des Nutzers verschlüsselt, dann über die Bluetooth-Schnittstelle verschlüsselt überträgt in das Mobiltelefon auch. Und da bin ich jetzt eben unabhängig vom Mobiltelefon, das dann die verschlüsselte Sprache ins GSM-Netzwerk weitergibt.
Mhm. Warum? Und dann am Ohr von dem Empfänger geht es wieder genauso. Das
Den
geht durch das Handy durch. Und geht dann in das zweite Gerät, was der Empfänger hat, und wird dann wieder am Ohr entschlüsselt.
Genau.
Das heißt, er hat keiner eine Chance, mittendrin sich reinzuhängen?
Er hat keiner eine Chance, sich mittendrin reinzuhängen, weil wir für die Verschlüsselung auch eine zertifikatbasierte Authentisierung verwenden.
Mhm. Wieso kann ich eigentlich jetzt mit Ihrem TopSec-Gerät meine Sprache über Bluetooth verschlüsseln und nehmen jedes normale Mobiltelefon, das braucht dann keinen Dekodierer oder Entschlüsseler mehr dafür. Wieso?
Genau, weil bei unserem Gerät die Verschlüsselung direkt in diesem Zusatzgerät, in einem TopSec Mobile passiert und das Mobiltelefon eigentlich nur mehr als Modem verwendet wird, wo keine Sprache unverschlüsselt dann auch...
Das heißt, Sie gehen über den Datenkanal des Mobiltelefons?
Genau, wir gehen über den Datenkanal, über das Mobiltelefon, bauen also eine Datenverbindung von einem TopSec Mobile zum anderen TopSec Mobile über zwei Mobiltelefone auf.
Und unsere Bundesregierung hat Geräte von Ihnen gekauft, jetzt im Rahmen des zweiten Konjunkturgesetzes. Es sind insgesamt, wie viel sind das? 2500 oder irgend sowas in der Richtung?
Es sind in Summe mehrere tausend
Stück. Ja. Genau. Und die telefonieren, auch unsere Bundeskanzlerin telefoniert mit diesem kleinen Telefon.
Und mit diesem TopSec, mit dem Zusatzgerät. Ja,
mit dem Zusatzgerät und verlässt sich darauf, dass die Amerikaner, die Bösen da von Echolon, dass sie nichts mitkriegen davon.
Genau, also sie verlässt sich auf eine BSI-zugelassene Verschlüsselungslösung.
So, dieses kleine Gerät hier sieht ja schick aus. Das ist jetzt ein Zusatzgerät. Mein normales Mobiltelefon kann in der Hosenjacken oder sonstiger Tasche bleiben. Reichweite, wie groß?
Bluetooth-Reichweite 8 bis 10 Meter.
Ja, genau. Gut, also diese Geschichte. Da sind Akkus drin?
Da sind Akkus drinnen. Genau, wir liefern auch ein Ladegerät mit, das dann eine USB-Schnittstelle hat, wo ich es auch über den Rechner dann laden kann.
Wie lange läuft das mit einem Akkuladung?
Also ähnlich wie ein Mobiltelefon, Standby von 4 Tagen circa und eine Sprechzeit von 4 Stunden.
Da man das Handy ja auch noch in 10 Meter Entfernung mit sich herumschleppen muss, fällt mir ein, dass es vielleicht eine Planstelle geben könnte, bei der Bundeskanzlerin als Handyschlepper hinterherlaufender.
Wäre das was für dich?
Ich habe jetzt die Planstelle jetzt eröffnet damit. Aha. Vielleicht kriege ich sie auch.
Also ein Bundeskanzler.
Nun hat das natürlich einen ganz, ganz großen Nachteil. Das kostet 1.800 Euro. Das ist nicht gerade billig.
Und man braucht 2 davon. Das ist dann der nächste Schritt.
Der angerufen wird, braucht das natürlich auch.
Genau, also der braucht ein TopSec Mobile oder ein anderes Gerät aus der Produktfamilie. Und um es ein wenig preiswerter zu gestalten, haben wir auch Produkte, wo man dann nicht nur ein verschlüsseltes Gespräch machen kann, sondern bis zu 32 verschlüsselte Gespräche gleichzeitig.
Über ein TopSec Mobile?
Über ein TopSec 830.
Das ist dann was für ein größeres Büro oder für,
genau.
Wo alles dann eben verschlüsselt rausgeht.
Ja.
Und nun ist es ja so, ich glaube in Frankreich, ich weiß nicht, ob es noch so ist, dass man den Schlüssel abgeben muss, wenn ich etwas Verschlüsseltes verkaufen will. Da muss ich irgendwo dem Innenministerium sagen, also das ist mein Verschlüsselungsschlüssel.
Genau, das war mal so, ist mittlerweile nicht mehr so.
Nicht mehr, auch in Frankreich nicht mehr.
Auch in Frankreich
nicht mehr. Und in Deutschland brauche ich das auch nicht zu machen.
Genau, in Österreich auch nicht.
Auch nicht. Aber gibt es noch Länder, wo ich das machen muss? Ich nehme an.
Es gibt Länder, wo es sehr starke Einfuhrbeschränkungen gibt, zum Beispiel. Ja.
Da könnt ihr nicht hinverkaufen.
Da können wir nicht hinverkaufen.
Auch nicht illegal.
Auch vielleicht eine Regierung.
Nein, auch nicht, weil wir uns ja dieser Offenlegung besperren.
Wie sieht es denn mit UMTS eigentlich aus? Es ist ja nun immer mehr Standard.
Genau, UMTS ist immer mehr Standard. Wir haben in dem aktuellen TopSec Mobile noch den Datenkanal. werden aber in einer der nächsten Versionen dann auch die UMTS-Fähigkeit vom TopSec Mobile mit haben.
Der nächste Schritt steht aber schon vor der
Tür. LTE. Genau, 4G. 4G wird alles in diesem Schritt dann mit implementiert. Mhm. Wobei sich für den Nutzer, ja, wenn er nur Sprache macht, der Unterschied zwischen GSM und UMTS sehr stark in Grenzen hält. Man kann ja nicht schneller sprechen.
Ja gut, schneller sprechen kann man nicht. Es geht über einen Datenkanal. Das heißt, ich muss ja
aber auch
einen Datenkanal freigeschaltet haben. Ja? Ich kann nicht mit einer normalen SIM oder so damit arbeiten.
Genau, also man kann mit einer normalen SIM-Karte damit arbeiten. Es hängt dann vom Provider ab, ob dieser Datenkanal nicht automatisch freigeschaltet wird.
Mhm. Im anderen Fall könnte man aber dann auch über eine Flatrate telefonieren.
Genau, das könnte man machen, ja.
Wenn ich sowieso eine Datenflatrate habe, dann kann ich ja damit auch telefonieren. Wenn der Provider nicht wieder sagt, aber das sind
jetzt... Der weiß das wahrscheinlich noch gar nicht, der Provider. Ja. In Barcelona wurde ja 4G schon vorgestellt, da wurde auch von Fraunhofer vorgestellt, dass ich ein CD-Qualitäts-Handy benutzen kann. Das heißt, ich rede in CD-Qualität, komme in CD-Qualität an und geht das dann auch damit?
Man kann auch dieses Handy oder Smartphone mit verwenden. Was wir in unserem TopSec Mobile implementiert haben, ist der GSM Hardware-Vocoder, wo wir auch in Regionen von schlechter Netzabdeckung dann eine verschlüsselte Verbindung ermöglichen. Ja. Und wir haben es nicht implementiert, jetzt in CD-Qualität mit anderen Vocodern da die Sprache zu übertragen. Einfach aus dem Grund, um die Datenübertragung so gering wie möglich ausfallen zu lassen.
So, wir haben den Preis genannt, wir haben die Funktion genannt. Ich glaube, wir wissen jetzt, was es ist. Ich werde mir so ein Ding besorgen, aber nur eins. Werde dann mit dir telefonieren. Du musst ja nicht alles verstehen, was ich sage.
Da brauchst du kein Gerät zu kaufen, das geht mir jetzt schon so.
Aber ich habe noch eine Frage an Sie, Herr Dr. Gundolf. Was hat denn die Bundeskanzlerin dafür bezahlen müssen?
Die Bundeskanzlerin hat ein bisschen weniger dafür bezahlt.
Gut, da schließe ich mich an.
Alles klar.
Schönen Dank für diese Informationen und behalten den Schlüssel bei sich, denn das ist ja ganz wichtig.
Ja, vielen Dank auch.
Als das Gespräch zu Ende war, da haben die Leute gefragt, ob wir mal eine Leihstellung haben wollten von diesem Gerät, wo man so verschlüsseln kann. Ich habe da keinen Sinn drin gesehen. Du hast es aber bestellt. Was willst du damit machen?
Ich habe mir auch die Erlaubnis geholt, das auseinandernehmen zu dürfen.
Ja, genau.
Ich möchte mir das einfach mal ansehen. Ich möchte mal sehen, was wird übertragen, wie wird übertragen, kann man das erkennen. Ich möchte mal mit dem Spektrum-Analyzer gucken, wie sieht das Spektrum aus. Also es ist ja schon eine interessante Geschichte. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ich meine mal abgesehen vom Preis, das ist ja
1800
pro Gerät. Was ich nicht verstehe, warum man nicht wirklich das auch ins Telefon einbaut. Denn jetzt habe ich mein Telefon irgendwo in der Hosentasche oder in der Hemdentasche oder in der Aktentasche und dann brauche ich ein solches Gerät zur Verschlüsselung.
Mit dem du telefonierst?
Mit dem telefoniere ich, ja. Ich habe
da
eine
Rufnummernspeicher
drin, LC-Display drin, ich kann da herausholen, das ist ein kleines Gerät. Ja. Aber das hat zum Beispiel kein Freisprechen. Widerspricht vielleicht auch ein bisschen der Idee des Abhörgeschützten. Und das hat aber auch keinen Ohrhörer oder sowas. Das heißt, das muss ich immer wieder selbst ans Ohr halten. Und das halte ich für einen Rückschritt. Also das hätte man irgendwie entweder kleiner machen und als In-Ohr-Gerät basteln müssen oder in ein herkömmliches Telefon einbauen. Wobei dann natürlich die Gefahr besteht, dann nimmt man wieder ein normales Headset und überträgt das per Bluetooth wieder unverschlüsselt. Die Idee dahinter ist mir schon klar, aber es ist für mich vom Handling hier ein klein wenig unhandlich.
Unhandlich. Und jetzt kriegst du so ein Gerät und dann kannst du mit rumspielen.
Nein,
du
zwei.
Zwei. Ach so,
ich muss gucken, ob ich das auch verstehe, was da.
Du könntest dich aber mit Angela Merkel unterhalten.
Verschlüsselt, ja.
Ja. Versuch das doch mal, wenn du sagst.
Wir könnten uns ja auch unterhalten dann.
Ja, aber ich will gar nicht.
Aber du willst dich nicht mit mir unterhalten.
Meins muss hinaus in die Welt, was ich zu sagen habe. Das darf nicht verschlüsselt sein.
Mhm.
Aber wäre das was mit Angela Merkel mal anzurufen?
Ich weiß nicht, ob das wirklich groß Sinn macht, weil politisch betrachtet, was da so in der letzten Zeit abgeht, das ist also sehr, sehr merkwürdig mit Hü und Hot und ich darf keinen Park fotografieren, aber Google darf alles fotografieren und Google, ich darf ja und kann ja dann widersprechen. Und das sind alles irgendwo so Dinge, ich weiß es nicht. Gefällt mir nicht so wirklich.
So, wir sagen Tschüss von der CeBIT, oder?
Ich glaube noch nicht. Hast du es eilig? Wollen wir heute eine kürzere Sendung machen?
Nein.
Aber guck dir mal Anja, unsere Produktionsleiterin, an. Die zeigt doch, wir sollen noch etwas die Zeit ausnutzen.
Na gut, okay, dann verabschiede ich mich etwas länger von der CeBIT, von der 2010er CeBIT, die eigentlich bei mir, als ich hochgefahren bin.
So. Ja, das ist was Neues, das ist was so. Neues. Bisher haben wir immer lange Begrüßungen gemacht, ja, oder ja. Meist. Jetzt machen wir eine lange Verabschiedung. Also ich verabschiede mich auch von der CeBIT. Ich bin noch nicht fertig und wir hören auch noch nicht auf, aber ich verabschiede mich schon mal.
Ja, prima. Als ich hochgefahren bin, dachte ich, die CeBIT wird langweilig. Sie war also hier bei unserem Stand war sie absolut nicht langweilig.
Nee, hier bei GEDATA, da war immer knüppelvoll.
Knüppelvoll, die Diskussionen waren auch interessant. Mhm. Ich habe allerdings so gut wie nichts von der CeBIT gesehen, nur gehört. Da muss man, also man kommt ja auch, man kann ja den ganzen Tag da rumlaufen. Machen aber andere und die haben uns viel erzählt.
Ja, ich habe von der CeBIT einiges gesehen und ich hatte diesmal wirklich Mühe, durch manche Halle durchzukommen. Ja. Selbst in Hallen, wo nur Geschäftsleute drin sein konnten, ne? Ja. Da war es auch knüppelvoll. Also ich muss sagen, ich habe mich wirklich gefreut, dass dieses Jahr der Zuspruch größer ist. Oder ist es wirklich so, dass dadurch, dass die, ach wegen uns, Herr Back, komm mal runter von deinem Thron, den du dir gebaut hast, dass dadurch, dass die CeBIT, die Messegesellschaft, eine ganze Menge Hallen geschlossen hat und die Sachen konzentriert hat, dass es dadurch enger wird? Wer geschickt,
ja. Ja, also wir haben ja schon eine CeBIT erlebt, die genau die doppelte Anzahl von Ausstellern hatte, über 8000.
Soll ich dir was sagen? Ja? Jetzt sind Zeichen gekommen, dass wir jetzt Schluss machen sollten von der
Produktionsseite. Wir hatten über 8000 Aussteller.
Das 8300.
Das war zu viel. Irgendwie. Da konnte keiner den Überblick an einem Tag bekommen.
Und vergangenes Jahr 400.000. Das war zu wenig.
Besucher.
Ja, ja. Besucher.
Nee, ich dachte
Aussteller. Also Aussteller, ja. In Besucher hatten wir 830.000. Ja, ja.
In diesem Jahr sind es 4100.
Und
Aussteller.
Und 50, ja.
Und das ist schon ein dicker Hund.
Selbst. Jetzt sollen wir aber wirklich Schluss machen. Das war die längste Verabschiedung.
Also
das und das EBIP und fertig.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt, Köln 2010.
Der Computer Club 2 und GEDATA sind, wie schon in den Jahren zuvor, Partner auf der CeBIT. Der Bochumer Security-Spezialist feiert in Hannover in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. GEDATA gilt als Erfinder des Virenschutzes und wird in Hannover viele Neuheiten für Endkunden und Unternehmen vorstellen. Das Computerclub-Team produziert in seinem Studio auf dem GEDATA-Stand in Halle 11 wieder täglich eine Audio-Sondersendung für das Internet. Außerdem talken die beiden Wolfgangs täglich um 16 Uhr in der GEDATA-Arena zum Thema Tatort Web. Eingeladen sind Experten aus der Fachwelt vom BKA und vom Verfassungsschutz. Sie informieren über die Bedrohung und die Hintermänner des E-Crime-Business.